Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo und willkommen zum Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Mein Name ist Luc Herats, schön, dass ihr wieder dabei seid. 117 Tage hat es in den Niederlanden seit den Parlamentswahlen am 29. Oktober 2025 gedauert, bis eine neue Regierung ihre Amtsgeschäfte aufnehmen konnte. Auf den ersten Blick eine ganz schön lange Zeit, für niederländische Verhältnisse jedoch durchaus moderat. Ende Januar stand der Koalitionsvertrag zwischen D66, VVD und CDA. Linksliberale D66, rechtsliberale VVD und die Christdemokraten CDA. Die neue Regierung setzt deutlich neue Akzente im Vergleich zur alten, nach nur einem Jahr gescheiterten Regierung. Wie ist der Koalitionsvertrag zustande gekommen? Wo liegen die Schwerpunkte? Wie haben die Parteien der Opposition bislang reagiert? Und wie sieht die Zusammenstellung des Kabinetts aus? Fragen, die wir erläutern wollen mit unserem vertrauten Gast in Sachen niederländische Politik, Dr. Markus Wilp, Politikwissenschaftler der Universität Münster und Geschäftsführer des Zentrums für Niederländische Studien. Hallo Markus, da sind wir wieder. Heute schließen wir die Berichterstattung über die Regierungsbildung in den Niederlanden ab. Willkommen einmal mehr.
Hallo Luc, es ist schön wieder dabei zu sein.
Ja, im Dezember haben wir hier einen Zwischenbericht abgegeben. Was ist seitdem passiert?
Ja, ich werde das nochmal kurz zusammenfassen. Es gibt einige wichtige Faktoren. Wir haben ein sehr kompliziertes Wahlergebnis im Oktober gehabt und dementsprechend dann auch eine komplizierte Zusammenstellung der zweiten Kammer. Die Verhältnisse in der ersten Parlamentskammer sind sowieso sehr unübersichtlich. Das heißt, für die Regierungsbildung war das eigentlich eine sehr komplizierte Ausgangslage. Und die wurde noch komplizierter dadurch, dass einige der wichtigsten Parteien sich gegenseitig blockiert haben. Und dann haben wir beim letzten Mal darüber gesprochen, dass der Weg dann war, dass es erstmal Gespräche gab zwischen dem Wahlsieger der D66 und den Christdemokraten. Das war im November der Fall. Und im Dezember ist dann als dritte Partei die VVD dazugekommen. Und die drei Parteien haben dann verhandelt. Und dann gab es jetzt neun Entwicklungen, dass dann tatsächlich die Verhandlungen über den Jahreswechsel hinaus fortgedauert haben. Und was ich an der Stelle schon sagen möchte, ich glaube, das ist auch dein Eindruck, dass diesmal eigentlich alles ganz anders gelaufen ist als 2023, 2024.
Ja, es ist glatt gelaufen, glatt einfach.
Ja, genau. 2023, 2024 gab es viele Probleme, immer wieder Äußerungen in den Medien, immer wieder Konflikte zwischen den möglichen Koalitionspartnern. Und diesmal ist es viel reibungsloser gelaufen. Man hat auch kaum was vernommen nach außen. Die Stimmung scheint auch eine ganz andere gewesen zu sein zwischen den Parteien. Und es gab dann tatsächlich am 9. Januar was ziemlich Spektakuläres. Die drei Parteien haben sich dazu geäußert, wie die neue Regierung aussehen soll. Und haben verkündet, dass sie tatsächlich dann ein Minderheitskabinett dann jetzt ins Leben rufen wollen. Und darüber müssen wir gleich ausführlicher sprechen, weil das für niederländische Verhältnisse wirklich spektakulär und was ganz, ganz Neues ist. Nach dieser Entscheidung gingen die Gespräche weiter und Ende Januar war es dann tatsächlich soweit. Frau Letschert, die ja die Gespräche geleitet hat, hat ihren Auftrag punktgenau erledigt. Ende Januar sollte sie ein Koalitionsabkommen vorbereitet haben, zusammen mit den Parteien. Das hat auch geklappt. Die Verhandlungsführer haben sich verständigt, die Fraktionen haben zugestimmt. Und am 30. Januar gab es dann die Vorstellung dieses Koalitionsabkommens. Und auch das war ganz anders als 2024. 2024 war das eine etwas merkwürdige Veranstaltung, bei der man das Gefühl hatte, dass da ganz wenig Vertrauen und positive Aufbruchsstimmung zwischen den Partnern war. Und dieses Mal hat man tatsächlich es geschafft, sehr viel optimistischer die Pläne für die nächsten Jahre zu präsentieren.
Ja, also im Wesentlichen Funkstille in den Verhandlungen, nichts da draußen, was ja bei der letzten Regierung immer wieder in den Verhandlungen nach draußen kam, die Zerstrittenheit. Die Konflikte, da wurden mit Türen geschmissen, es war unangenehm. Und auch in der Tat, das hat sich dann in der Regierung fortgesetzt im Grunde genommen. Und das ist jetzt bei dieser Regierung ganz anders gelaufen. Man hat auch Verhandlungsführer gesucht, die in der Tat in der Lage waren, die Parteien zusammenzubringen und Spielregeln festzulegen und so weiter und so fort. Das hat alles ganz, ganz prima geklappt. Ja, bevor wir jetzt auf dieses Koalitionsergebnis oder den Koalitionsvertrag eingehen, platzte da Mitte Januar plötzlich eine Bombe im Parlament.
Ja, genau. Das war sehr, sehr überraschend. Und zwar ging es da um die Fraktion der PVV, der Partei für die Freiheit, von Geert Wilders. Das ist ja eine sehr besondere Partei. Wilders ist das einzige Mitglied und er hat auch einen sehr, sehr bestimmenden Einfluss auf seine Fraktion. Also eigentlich läuft alles über ihn. Er trifft alle inhaltlichen und personellen Entscheidungen. Und das hat die letzten Jahre eigentlich sehr stabil funktioniert. Er hatte seinen Laden gut in Ordnung. Es gab wenig Konflikte. Aber das änderte sich dann Mitte Januar, als dann plötzlich es die Mitteilung gab, dass es innerhalb der Fraktion zu großen Spannungen und letztlich auch zu einer Abspaltung gekommen ist. Und zwar haben 7 der 26 Abgeordneten klare Forderungen an Wilders gerichtet, in vielerlei Hinsicht. Ich werde das gleich erläutern. Und Wilders hat gesagt, nee, so machen wir das nicht. Und diese 7 Abgeordneten haben daraufhin die Entscheidung getroffen, gut, dann verlassen wir die Fraktion. Und die bilden jetzt eine weitere Fraktion. Das heißt, zu dem Zeitpunkt hatte das niederländische Parlament nicht mehr wie nach der Wahl 15 Fraktionen, sondern dann 16. Und das ist natürlich eine sehr wichtige Entwicklung. Unter anderem deshalb, weil Wilders jetzt nicht mehr die größte Oppositionsfraktion anführt. Also er hat jetzt noch 19 Sitze und GroenLinks, PvdA, die haben 20 Sitze. Und beispielsweise werden wir ja jetzt morgen die erste große Debatte der neuen Legislaturperiode erleben. Und dann wird Wilders einfach weniger prominent in Erscheinung treten können.
Ja, die Konflikte sind ja nicht ganz neu. Es hat ja früher schon mal Austritte gegeben. Aber im Grunde genommen hatte Wilders immer alles unter Kontrolle. Und es scheint so zu sein, als hätte er jetzt, es käme er jetzt in eine Phase, wo er die Kontrolle allmählich verliert. So hat es den Anschein. Auf der anderen Seite, der Rest der Fraktion hat ganz klar und deutlich gesagt, wir stehen hinter Wilders und die anderen vielen sollen gefälligst gehen. Das ist nicht schön für uns, aber das sind für uns Verräter, um es mal so eben auszudrücken. Jetzt haben wir natürlich 16 Parteien im Parlament bei 150 Mitgliedern. Das ist natürlich eine Zersplitterung, die wir auch in den Niederlanden so nicht gekannt haben in der Vergangenheit. Dabei ist es aber nicht geblieben. In allerjüngster Zeit, also gestern genau genommen, platzte eine weitere Bombe.
Genau, vielleicht noch ganz kurz zu den Gründen für diese Abspaltung in der PVV. Also die 7 Abgeordneten hatten sich eigentlich gewünscht, dass man sich anders gegenüber dieser neuen Regierung aufstellt. Also Wilders hat von Anfang an gesagt, mit dieser Minderheitsregierung wollen wir nichts zu tun haben. Er hat ein Gesprächsangebot ausgeschlagen, also alle Fraktionsvorsitzenden wurden nochmal eingeladen, um zu gucken, wie eine Zusammenarbeit möglich ist. Und er hat gesagt, das ist Zeitverschwendung und dass er sich jetzt schon darauf freut, wenn Rob Jetten nicht mehr Ministerpräsident der Niederlande ist. Das heißt, eine sehr, sehr abwehrende Haltung. Und das fanden diese 7 Abgeordneten eigentlich nicht gut, weil sie gesagt haben, damit nehmen wir uns de facto aus dem Spiel. Wir werden für unsere Wählerinnen und Wähler nichts erreichen können, wenn wir immer nur alles blockieren. Es gab noch weitere Gründe, zum Beispiel war der Wahlkampf der PVV nicht sehr gelungen und hat ja dann auch in diesen Verlusten resultiert. Das wollte man aufarbeiten. Man war nicht mehr damit einverstanden, dass es bei der PVV und gerade auf den in den sozialen Medien von Wilders immer nur um Migration und Islam geht. Man wollte sich thematisch breiter aufstellen. Und was sehr, sehr spannend ist, die PVV ist, wie ich eben auch gesagt habe, ja eine Partei, die eigentlich nur aus einem Mitglied besteht. Und jetzt kommt ein Parteiengesetz sehr wahrscheinlich in den Niederlanden, was eine Öffnung für Mitglieder vorschreibt, mehr oder weniger. Und das wollten diese 7 Abgeordneten vorbereiten und in die Wege leiten und will das partout nicht. Und hat sich geweigert, in diese Richtung zu denken. Und dementsprechend dann diese Konflikte. Für die neue Minderheitsregierung ist das vielleicht gar nicht schlecht, weil diese neue Gruppe tatsächlich doch zu Gesprächen bereit war. Also Markus Söder, der neue Fraktionsvorsitzende, hat sich getroffen und hat schon mal geguckt, ob es nicht doch vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine Zusammenarbeit geben kann. Und was vielleicht auch günstig ist, ist, dass diese neue Gruppierung, die wollen scheinbar jetzt auch eine neue Partei gründen, und das braucht natürlich ein bisschen Zeit. Und dementsprechend gibt es jetzt weitere Abgeordnete in der zweiten Kammer, die nicht daran interessiert sind, dass die neue Regierung schnell zerbricht. Also für die neue Regierung ist diese Entwicklung tatsächlich relativ günstig.
Kann man sagen, dass damit der Anfang vom Ende von Wilders als Parteiführer ist?
Ja, da bin ich tatsächlich eher skeptisch, weil, wie du eben auch schon gesagt hast, die Reihen haben sich jetzt wieder sehr stark um ihn herum geschlossen. Er wurde ja auch des Öfteren schon gefragt, ob er vielleicht irgendwann mal ein Karriereende vor sich sieht. Wir haben jetzt auch eine neue Generation Politikerinnen und Politikern, die jetzt in verantwortliche Positionen kommen. Und er ist ja schon sehr lange dabei.
Seit fast 25 Jahren, glaube ich, ne?
Ja, genau. Also er ist mit Abstand der erfahrenste Parlamentarier im niederländischen Parlament. Aber er sagt sehr deutlich, dass er noch mindestens 10 Jahre weitermachen möchte. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass das jetzt schon eindeutig als Anfang vom Ende klassifiziert werden kann.
Ja, eine große Zersplitterung im niederländischen Parlament. Und diese Zersplitterung ist ja noch fortgesetzt worden. Gestern plötzlich tauchte eine neue Nachricht auf, dass auch eine Abspaltung bei der Bauernbürgerbewegung BBB zu verzeichnen ist.
Genau, die BBB hat ja eine ganz interessante Geschichte, bei den Provinzwahlen 23 stärkste politische Kraft geworden. Gut, Provinzwahlen haben etwas andere Spielregeln als diese nationalen Wahlen, aber tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Partei für einige Zeit. Die stellen auch jetzt immer noch die zweitstärkste Fraktion in der ersten Kammer, haben bei der Wahl im Oktober schlecht abgeschnitten, haben nur noch 4 Abgeordnete, die haben auch darunter gelitten, dass ihre Regierungsbeteiligung schlecht verlaufen ist. Und diese 4 Abgeordneten wurden angeführt von Caroline van der Plas. Die war eigentlich seit Jahren die zentrale Figur der Partei. Und Caroline van der Plas hat gesagt, sie möchte gerne den Fraktionsvorsitz abgeben und hat sich auch schon überlegt, wer ihr Nachfolger werden soll. Henk Vermeer, eines der Gründungsmitglieder dieser Partei. Und das hat Mona Keijzer überhaupt nicht gepasst. Mona Keijzer war über viele Jahre Christdemokratin und sie ist dann gewechselt mit der klaren Ambition, in dieser jungen, damals aufstrebenden Partei dann in große Positionen zu kommen. Sie wurde tatsächlich bei der Wahl 23 auch so ein bisschen verkauft als Kandidatin für das Amt des Ministerpräsidenten. Gut, das war dann letztlich alles nicht realistisch, aber sie hat sich schon vorgestellt, dass wenn Caroline van der Plas irgendwann in die zweite Reihe zurücktreten möchte, dass sie dann das Ruder übernimmt. Und das hat jetzt nicht geklappt und darüber ist sie sehr böse und hat gesagt, dann kann ich auch nicht länger Teil dieser Fraktion sein. Das heißt, der Zähler steht jetzt nicht mehr wie nach der Wahl auf 15 und auch nicht mehr auf 16 wie nach der Abspaltung in der PVV, sondern mittlerweile reden wir über 17 Fraktionen im niederländischen Parlament. Es wird immer unübersichtlicher und das hat halt auch einfach mit einem Richtungsstreit in der BBB zu tun. Also Caroline van der Plas, Henk Vermeer und wahrscheinlich auch Frau Wiersma, die möchten aus der BBB wieder eine Landwirtschaftspartei machen, während Mona Keijzer die Partei eher als rechte Oppositionspartei sieht, beispielsweise mit einem starken Schwerpunkt auf Migration. Das heißt, da gab es sehr unterschiedliche Verständnisse davon, wie die Partei sich zukünftig aufstellen möchte.
Ja. Nun, soweit dazu. Wir werden sehen, wie das weitergeht mit der Zersplitterung. Ja, Ende Januar kam also der Koalitionsvertrag. Lass uns darüber mal reden. Wo liegen da die Schwerpunkte?
Ich fange mal allgemein an. Das ist ein bisschen anders als bei allen Regierungen vorher. Normalerweise macht man einen Koalitionsvertrag und das Ziel ist in den nächsten Jahren, die Ziele abzuarbeiten. Und jetzt hat man eher das Gefühl, weil es halt eine Minderheitskoalition ist, dass da bestimmte Vorschläge auf den Tisch gelegt werden, für die man nun Mehrheiten suchen möchte. Also die Minderheitskoalition aus den 3 Parteien hat 66 Sitze in der 2. Kammer und 22 in der 1. Das heißt, sie müssen 10 Sitze in der 2. Kammer finden für eine Mehrheit und sogar 14 in der 1. Kammer. Das heißt, man braucht immer Bündnispartner bei Oppositionsparteien.
Vielleicht sollte man eben sagen, die 1. Kammer hat 75 Sitze.
Genau, also da 22 von 75 und in der 2. Kammer, die politisch ja viel wichtiger ist, die ja auch direkt gewählt wird, sind 66 von 150. Und das ist eine ziemlich neue Erfahrung. Es gab schon öfter Regierungen, die keine Mehrheit in der 1. Kammer hatten. Da war beispielsweise Rutte immer sehr gut darin, Oppositionsparteien zu gewinnen und dann doch die erforderlichen Mehrheiten zu sichern. Aber dass eine Regierung startet und nur eine Minderheit in der zweiten Kammer hinter sich hat, das ist in der Form neu. Es gab mal so ein bisschen was Vergleichbares vor 15 Jahren, aber da war es doch auch wieder ein bisschen anders. Das heißt, es ist eigentlich ein politisches Experiment. Man will mit wechselnden Mehrheiten regieren und dementsprechend sind die Pläne auch anders formuliert. Also es ist ja sozusagen eine Einladung an andere Parteien, an der Zukunft des Landes mitzuarbeiten. Und ich fange mal mit dem Bereich der Außenpolitik an. Und da ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass die Niederlande genauso wie alle anderen Länder in Europa ganz, ganz stark in Verteidigung investieren müssen. Also da fließen tatsächlich Milliardenbeträge rein, um die niederländische Armee zu stärken. Die niederländische Armee soll auch deutlich personell aufgestockt werden. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Schwerpunktthema dieser neuen Regierung. Und das ist ein Thema, was auch mit sehr, sehr hohen Ausgaben einhergeht. Und wir werden gleich darüber reden, wo man dieses Geld finden möchte. Ganz spannend ist, da gibt es jetzt auch die Idee eines sogenannten Freiheitsbeitrages. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen sollen mehr Steuern bezahlen, weil Freiheit in diesen Zeiten nicht mehr selbstverständlich ist, sondern gesichert werden muss. Und das ist natürlich was, was durchaus kontrovers ist und was bei vielen Bürgerinnen und Bürgern auch nicht so gut ankommt. Steuererhöhungen sind immer unpopulär. Das heißt, das ist halt ein Plan, dass das halt zum Teil finanziert wird durch diese Steuererhöhung. Und ein zweiter wichtiger Punkt im Bereich der Außenpolitik ist, dass man den Einfluss der Niederlande in der EU wieder deutlich stärken will. Da hat man enorm an Einfluss verloren im Kabinett Schoof, einfach weil das Kabinett so in sich zerstritten war. Und da möchte man tatsächlich wieder viel mehr mitreden. Und da gibt es ja auch erste Anzeichen dafür, dass die Niederlande auch in Brüssel wieder eine stärkere Rolle bekommen können.
Ja, wenn man sich das Koalitionspapier anschaut, 73 Seiten lang, dann sieht man, dass so Punkt für Punkt alles abgearbeitet wird. Das aber deutlich im Vergleich zur letzten Regierung, die Schwerpunkte anders liegen. Also ich sag mal, vordergründig, das Bauen spielt eine große Rolle, Landwirtschaft und Stickstoff spielt eine große Rolle, Klima, die wirtschaftliche Erholung, auch das Gesundheitsproblem steht dabei. Asylpolitik steht eigentlich weiter unten, während die letzte Regierung Asyl und Migration ja fast an erster Stelle gestellt haben. Das ist doch auch bemerkenswert.
Ja, und das ist sicherlich sehr bewusst so gewählt, weil man doch festgestellt hat, dass diese vielen kontroversen Debatten über Migration erstens nicht dazu beigetragen haben, dass man tatsächlichen Lösungen näher kommt und dass zweitens das ein Thema ist, was natürlich politisch sehr, sehr stark aufgeladen ist und auch politisch sehr, sehr stark von bestimmten Parteien, vor allen Dingen von der PVV, genutzt wird. Und man möchte das Thema wieder so ein bisschen an seinen richtigen Platz setzen. Da gibt es tatsächlich viele Dinge, die man regeln muss. Aber man hatte ja in den letzten Jahren manchmal das Gefühl, dass es in Niederlanden nur noch um Migration geht. Und das ist, glaube ich, eine Botschaft, die diese neue Regierung nicht weiter verbreiten möchte. Das heißt, Migration war ein wichtiges Thema, ist ein wichtiges Thema, aber ist nicht mehr das beherrschende Thema der letzten Jahre.
Ja, eine gewisse Fortsetzung ist ja da, dass die beiden Gesetze, die die alte Regierung noch eingebracht haben und in der zweiten Kammer auch eine Mehrheit gefunden hat, dass die jetzt in der ersten Kammer sind und dort verabschiedet werden sollen. Und die Regierung ist auch gewillt, diese Gesetze umzusetzen. Das heißt also, es ist doch noch ein Relikt aus der alten Regierung, die in der neuen Regierung durchaus Platz gefunden hat.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, auch so ein Missverständnis, was häufig in Deutschland besteht, dass das so Wilders-Gesetze gewesen seien, die nur er wollte. Aber tatsächlich sowohl in der Bevölkerung als auch bei vielen Parteien gibt es den deutlichen Wunsch, Migration anders zu organisieren und vor allen Dingen zu begrenzen. Und diese beiden Gesetze sind darauf ausgerichtet, Migration stärker zu steuern. Und das ist was beispielsweise die VVD auch möchte und auch CDA und D66 vertreten migrationskritische Inhalte. Das heißt, das ist durchaus nachvollziehbar, dass diese beiden Gesetze, die liegen jetzt noch in der ersten Kammer, dass die dann tatsächlich in Kraft treten können. Es gibt aber schon so ein paar Dinge, die die neue Regierung auch anders machen möchte. Zum Beispiel gibt es ein Gesetz, das schon seit Jahren sehr umstritten ist, dass Flüchtlinge, die ins Land kommen, möglichst gerecht über das ganze Land verteilt werden sollen, zur Not auch mit Zwang gegenüber den Gemeinden. Und dieses Gesetz soll jetzt in Kraft bleiben. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Entscheidung. Und es soll tatsächlich eine bessere Unterbringung der Flüchtlinge dann organisiert werden. Es soll in Bezug auf das Thema Kriminalität, finden sich im Koalitionsabkommen auch ganz harte Töne, dass Flüchtlinge, die kriminell werden, hart angegangen werden sollen. Und wir reden eigentlich, wenn es um Migration geht, immer sehr stark über Flüchtlinge, aber auch andere Themen der Migration werden angesprochen. Beispielsweise kommen sehr viel mehr Arbeitsmigranten als Flüchtlinge in die Niederlande. Und da soll auch ein bisschen genauer geschaut werden, in welchen Bereichen Arbeitsmigranten tatsächlich erforderlich sind und einen positiven Beitrag für das Land leisten.
Ja, nach der Veröffentlichung des Koalitionsvertrages gab es ein paar Tage später dann eine lange Diskussion, also Parlamentsdebatten über diesen Koalitionsvertrag. Wo lagen dort die Kritikpunkte der Opposition vor allen Dingen?
Ja, die Opposition ist vor allen Dingen sehr kritisch an den Stellen, an denen Geld gewonnen werden soll. Allgemein gesprochen ist es so, dass die Niederlande diese neuen Aufgaben, die man jetzt bestreiten möchte, Verteidigung, da soll viel Geld rein, in den Wohnungsmarkt, da müssen wir gleich noch kurz drüber sprechen, das ist das wichtigste politische Thema in den Niederlanden, da muss Geld rein, beim Thema Wirtschaftsförderung soll Geld ausgegeben werden, für Bildung soll Geld ausgegeben werden, Stickstoff ist ein Thema, was Geld erfordert. Das heißt, es gibt viele Ausgaben, man will große Themen endlich angehen und vielleicht Lösungen finden. Und die Frage ist, woher bekommt man das Geld? Und das ist ein interessanter Unterschied zu Deutschland. In Deutschland hat die neue Regierung gesagt, wir müssen jetzt schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Das heißt, die Staatsverschuldung nach oben treiben, weil die Umstände so sind, wie sie sind. Und das ist nicht die Entscheidung der niederländischen Regierung. Die sagen, wir müssen das eigentlich mehr oder weniger aus dem laufenden Haushalt schaffen. Und das heißt, es sind halt schmerzhafte Einschnitte erforderlich. Und das sind die Stellen, mit denen die Opposition überhaupt nicht einverstanden ist. Es geht um verschiedene Punkte, die dann sehr, sehr stark im Fokus stehen. Beispielsweise das Renteneintrittsalter. Das ist in den Niederlanden schon jetzt an der Lebenserwartung gekoppelt. Aber es soll schneller steigen und das bedeutet für die jungen Menschen in den Niederlanden, dass sie sich tatsächlich darauf einstellen können, bis mindestens ihrem 70. Geburtstag arbeiten zu müssen. Also das heißt, das Renteneintrittsalter wird stärker, schneller steigen, als man das ursprünglich geplant hatte und das ruft sehr, sehr viel Kritik hervor. Dann wird in den Niederlanden schon sehr, sehr lange über die Gesundheitskosten gesprochen. Die Bürgerinnen und Bürger müssen eine Selbstbeteiligung bezahlen. Die liegt aktuell bei 385 Euro und eigentlich war der Plan, dass zu Anfang 27 dieser Betrag halbiert wird. Und da nimmt man jetzt einen ganz anderen Weg. Der Betrag wird sogar noch erhöht oder soll sogar noch erhöht werden auf 460 Euro. Das heißt, die Gesundheitskosten für die Bürgerinnen und Bürger werden dadurch und auch durch ein paar andere Maßnahmen steigen. Auch was die Arbeitslosenversicherung angeht, will man Einschnitte vornehmen, also Arbeitslosengeld bekam man bisher in den Jahren 2 Jahre, das will man auf 1 Jahr verkürzen. Und das sind alles Maßnahmen, die zwar Geld bringen, die natürlich aber hoch umstritten sind. Also da gibt es gerade von den linken Oppositionsparteien, man wird beispielsweise sehr abhängig sein von GroenLinks, PvdA, diesem linken Bündnis, das hat viele Stimmen in der zweiten Kammer und auch in der ersten Kammer. Und klar war, der Anführer dieses Bündnisses hat schon gesagt, dass ihm das alles überhaupt nicht gefällt, dass die Pläne viel grüner und viel sozialer werden müssen. Und Jimmy Dyke, der Fraktionsführer der Sozialistischen Partei, hat sogar von einem Anschlag auf die niederländische Zivilisation gesprochen. Also da sind gerade die linken Parteien sehr, sehr kritisch. Aber auch in der rechten Opposition gibt es da viel Kritik an diesen Einsparplänen.
Ja, der Vorschlag des Renteneintrittsalters war in der Diskussion ein Schwerpunkt, das kann man wohl sagen. Und vor allen Dingen der Oppositionsführer Jesse Klaver von GroenLinks Partei von Arbeit hatte darauf gedrungen, dieses nochmal zu überdenken und zu korrigieren, nicht zuletzt deswegen, weil es bereits einen gesellschaftlichen Konsens gab, dass man dieses Renteneintrittsalterstufe, dass man die nicht erhöhen wollte. Und das ist ein prinzipielles Problem in dieser Angelegenheit. Und die Frage stellt sich natürlich, wird die Regierung dies durchs Parlament bekommen oder muss ein Kompromiss gefunden werden? Das wird die spannende Frage der nächsten Monate sein. Und das ist hauptsächlich ein Schwerpunkt. Ja, was den Gesundheitswesen anbetrifft, da könnte ja der Betrag der Selbstbeteiligung noch größer werden. Wir haben in den letzten Tagen zwei Dokumente gesehen von Planbüro und auch vom Rechnungshof, die Pläne der Regierung durchgerechnet und durchgeforstet hat. Und da gab es auch schon kritische Bemerkungen dazu, dass die Ziele zum Beispiel für Stickstoff und alles, was damit zusammenhängt, dass die Ziele mit den jetzigen Maßnahmen, die vorgeschlagen worden sind, nicht zu erzielen sind oder nicht zu erreichen sind. Und das gilt für die Gesundheitskosten auch. Wird es dadurch für die Regierung nicht außerordentlich schwierig, im Parlament zu bestehen?
Ja, also das sind tatsächlich Pläne, für die sich nur sehr, sehr schwerlich Mehrheiten finden lassen werden, weil sich die Oppositionsparteien natürlich die Frage stellen, was können wir eigentlich dadurch gewinnen, wenn wir so unpopuläre Maßnahmen unterstützen. Und du sprachst gerade diese Expertengremien oder diese Einrichtungen an, das ist in Deutschland ganz, ganz anders, da gibt es sowas nicht, aber in Niederlande ist es sehr stark so, dass sowohl Wahlprogramme als auch Regierungsprogramme durchgerechnet werden. Also man versucht möglichst präzise vorauszusagen, welche Konsequenzen mit bestimmten Entscheidungen einhergehen. Und das haben jetzt verschiedene Institutionen gemacht. Und was halt auch ein Ergebnis dieser Berechnungen war, dass die Kaufkraft, das ist ein wichtiges Thema in den Niederlanden nach den letzten Jahren mit hoher Inflation, dass die Kaufkraft zwar ein bisschen steigen wird insgesamt, aber nicht gleich für alle Bevölkerungsgruppen. Also gerade die Menschen, die nur niedriges Einkommen haben, machen kaum Fortschritte, was die Kaufkraft angeht. Und bei den reicheren Menschen sind die Fortschritte ein bisschen größer. Und das wird die morgige Debatte auch sehr stark prägen, dass halt viele Oppositionsparteien sagen werden, dass diese Pläne sozial sehr ungerecht sind. Und dass gerade für die Menschen, die es sowieso nicht so leicht haben finanziell, dass für die mehr getan werden muss. Weil die beispielsweise von so einer Selbstbeteiligung im Gesundheitswesen natürlich stärker betroffen sind, als für jemanden, wo so ein paar hundert Euro sowieso keinen großen Unterschied machen.
Ja, das heißt, im Prinzip muss diese Regierung, die Minderheitsregierung, ja eigentlich ständig unterwegs sein im Parlament, um Mehrheiten zu bekommen, quasi Koalitionsverträge machen mit zu einzelnen Punkten, damit sie ihre Regierungsprogramm durchsetzen können. Das wird natürlich sehr mühselig. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Am Ende der Debatte stand dann die Ernennung des Regierungsformateurs, nennt man das im Niederländischen, das ist derjenige, der die Regierung jetzt konkret zusammenstellt. Und das ist in der Regel der Vorsitzende der größten Partei und beabsichtigter Ministerpräsident. In diesem Fall ist das Rob Jetten. Er wurde also beauftragt, eine Regierung zusammenzustellen, die dann letztendlich gestern installiert wurde. Kannst du uns etwas zu Rob Jetten sagen?
Ja, ist tatsächlich eine sehr spannende Person, aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist er jetzt Ministerpräsident der Niederlande im Alter von 38 Jahren. Das ist ein Rekord. Vorher lag der Rekord, also Lubbers und Rutte waren Anfang 40, ich glaube 43. Also diesen Rekord hat er schon sehr deutlich gebrochen. Und er ist nicht nur ein sehr junger Ministerpräsident, sondern auch ein Ministerpräsident, der trotz seines jungen Alters schon einiges an politischer Erfahrung mitbringt. Also er war erst in der Kommunalpolitik aktiv, er ist eigentlich seit 2004 politisch aktiv geworden, erst auf kommunaler Ebene und seit 2017 dann auch auf nationaler Ebene. Und dann hat er tatsächlich einen sehr, sehr starken Höhenflug erlebt. Also er ist ja schon sehr, sehr schnell Fraktionsvorsitzender der D66 geworden, 2018 schon. Bei der Wahl 2021 hat er noch dann Sigrid Kaag den Vortritt gelassen und 2023 und 2025 war er beides mal Spitzenkandidat seiner Partei. Einmal musste er deutliche Verluste hinnehmen und dann 2025 dieser historische Wahlsieg, also die D66 war noch nie so stark, war noch nie beste Partei der Niederlande. Das heißt, das ist tatsächlich schon ein historisches Ergebnis gewesen. Er ist auch schon Ministerpräsident gewesen im Kabinett Rutte 4, hat sich da vor allen Dingen mit dem Thema Klimaschutz beschäftigt und Energie, auch in der Zeit, wo Energie eine ganz wichtige Frage war nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Das heißt, da hat er tatsächlich auch schon sehr turbulente Zeiten überstanden. Es ist eine Person, die ein Stück weit polarisiert in den Niederlanden. Also es gibt viele Wählerinnen und Wähler, die ein sehr, sehr gutes Bild von ihm haben. Es gibt aber auch andere Gruppen, die ihn sehr kritisch sehen, weil seine proeuropäische Haltung, seine Haltung für das Thema Bildung, für Klimaschutz, für wirtschaftliche Transformation, das schreckt tatsächlich auch Wählergruppen ab. Das heißt, er ist ein sehr polarisierender Politiker. Und ja, jetzt muss man schauen. Also was ihm schon nachgesagt wird, und da werden auch manchmal Parallelen zu Rutte gezogen, ist, dass er halt kein Politiker ist, dem sein eigenes Ego im Weg steht. Also er scheint eine sehr große Gabe zu haben, auf andere Menschen zuzugehen und immer sehr sachorientiert mit politischen Fragen umzugehen. Und gerade in dieser Konstellation könnte das natürlich eine große Stärke von ihm sein, dass er tatsächlich Gesprächsfäden knüpfen und dann auch zu Ergebnissen führen kann.
Ja, er muss eine Integrationsfigur sein in seinem eigenen Kabinett, aber eben halt auch im Parlament, weil er ja eine Minderheitsregierung anführt. Schauen wir uns doch mal die Ministerriege an. Ich habe den Eindruck, dass das eine so ein bisschen eine bunte Mischung aus Erfahrung, politischer Erfahrung innerhalb des Parlaments und Umgebung des Parlaments und eben halt auch aus der Gesellschaft. Das kann man, glaube ich, wohl sagen.
Ja, und ich habe mir die Ministerriege angeschaut. Es gab in Niederlande ja sehr, sehr viele Ministerinnen und Minister in den letzten Jahren. Auch durch diese vielen Umwälzungen musste man sich immer wieder an neue Namen gewöhnen. Was mir aufgefallen ist, ist der Umstand, dass viele der neuen Amtsträgerinnen und Amtsträger durchaus schon über politische Erfahrung besitzen, die darauf hindeuten könnte, dass sie von Anfang an ihr Amt relativ gut ausfüllen können. Das ist natürlich jetzt noch so eine Prognose, das muss man anschauen. Aber gerade im Vergleich zum Kabinett Schoof, an dem drei Parteien beteiligt waren, die noch nie zuvor Regierungsverantwortung getragen haben, finde ich das einen signifikanten Unterschied, dass wir da viele Menschen haben, die schon politische Verantwortung in ihrem Leben getragen haben. Es ist aus meiner Sicht ein relativ junges Kabinett, also nicht nur durch Rob Jetten, sondern viele der Ministerinnen und Minister sind so in den 40ern. Und stehen sicherlich auch für eine neue politische Ära. Ganz allgemein kann man sagen, es ist eine Regierung in einer Größe, die so etwa dem entspricht, was wir in den letzten Jahren gewöhnt sind. Wir reden insgesamt über 18 Ministerinnen und Minister und 10 Staatssekretäre, also insgesamt 28 Personen. Wenn man sich auf die Minister fokussiert, dann ist das Verhältnis 7-6-5, also 7 Minister kommen aus den Reihen der D66, 6 aus den Reihen der VVD und 5 aus den Reihen des CDA. Und die Parteien haben es tatsächlich geschafft, die Themen, die ihnen besonders wichtig sind, jeweils für sich zu sichern. Also ich kann das am Beispiel der D66 mal erläutern. Die stellen natürlich den Ministerpräsidenten als Wahlsieger, aber auch so Themen wie Klima, Bildung, Wohnen, werden jetzt von D66-Personen vor allen Dingen verkörpert. Und darüber hinaus finde ich es ganz spannend, dass es einen sehr jungen Landwirtschaftsminister der D66 gibt, der große Herausforderungen vor sich hat, weil das Thema Landwirtschaft in Niederland natürlich sehr politisch aufgeladen ist und da gibt es große Entscheidungen zu treffen. Das heißt, da gibt es jetzt einen ganz neuen Ansatz im Vergleich zur anderen Regierung oder vorherigen Regierung. Auch bei den anderen Parteien sieht man das. Also wenn man die fragen würde, mit welchen Themen, Ministerien verbindet man die VVD, dann landet man bei Finanzen, Justiz, Verteidigung. Das sind klassische VVD-Themen. Und da sind jetzt auch Ministerinnen und Minister aus den Reihen der VVD vertreten. Der CDA hat Migration und Asyl bekommen. Das Auswärtige Amt, das Innenministerium, das Wirtschaftsministerium. Also es ist sehr gut verteilt auf die verschiedenen Parteien Und jetzt muss man halt sehen, welche Personen die nächsten Jahre in besonderer Weise prägen werden und dann diese großen Lösungen, die das Kabinett anstrebt, auch tatsächlich realisieren können.
Ja. Markus, am Ende sollten wir es einfach mal wagen, eine Prognose zu stellen. Wie lange wird diese Regierung halten können? Und wo liegen eigentlich die Gefahren?
Ja, verschiedene Aspekte. Also, was einen sicherlich optimistisch stimmen kann, ist der Verlauf der Regierungsbildung. Wir haben darüber gesprochen. Das machte alles einen sehr professionellen und zum Teil auch harmonischen Eindruck. Und man hat schon das Gefühl, dass es da einen gewissen Teamgeist gibt, der für so eine neue Regierung wichtig ist. Was einen vielleicht auch positiv stimmen kann, ist die Zusammensetzung dieser Regierung. Ich habe das gerade angesprochen. Das sind viele Personen, denen man dieses Amt zutrauen kann. Gleichzeitig gibt es aber auch Aspekte, die vielleicht eher in eine andere Richtung deuten. Und das muss man schon sehr deutlich sagen, diese Minderheitsregierung, das war nicht die beste unter vielen guten Optionen, sondern das ist eine Notlösung. Man hat keine Mehrheitsregierung hinbekommen mit den Mehrheitsverhältnissen, die es jetzt in der zweiten Kammer gibt. Und dementsprechend war das eigentlich der einzige gangbare Weg. Wir reden über ein politisches Experiment, das es in der Form in den Niederlanden nicht gegeben hat. Man hat versucht, Vergleiche herzustellen zu anderen Ländern, in denen Minderheitsregierungen schon öfter da waren. Aber diese Vergleiche, die hinken dann doch ganz gewaltig. Das heißt, ich finde es dann sehr schwierig, daraus Lehren zu ziehen. Ich glaube, dass das für die politische Kultur der Niederlande tatsächlich eine Herausforderung ist. Also Frau Letschert, die ja die Gespräche begleitet hat in einer Phase, hat darauf hingewiesen, es braucht einen politischen Kulturwandel. Man muss zurückkehren zu Kompromiss und zu sachlicher Politik. Und die Frage ist, ob die Politikerinnen und Politiker in Den Haag, gerade aus den Oppositionsreihen, dazu bereit und in der Lage sind. Sie hat dann auch eine schöne Empfehlung gegeben. Der Rat an die neue Regierung, der sie jetzt ja auch selber als Bildungsministerin übrigens angehört, war, dass man gute Kaffeemaschinen kaufen soll.
Ja.
Weil sehr, sehr viele Gespräche notwendig sein werden und guter Kaffee vielleicht dazu beitragen kann, dass diese Gespräche auch erfolgreich sein werden. Und darauf muss man tatsächlich sehr, sehr gespannt sein. Also wird es tatsächlich Bereitschaft geben, in der Opposition, links und rechts, Deals zu schließen mit der Minderheitsregierung. Diese erste Debatte, die es vor ein paar Wochen gab, deutete meines Erachtens eher in eine andere Richtung. Das war eher konfrontativ. Und jetzt müssen wir mal schauen, was da morgen und übermorgen, also morgen gibt es die Regierungserklärung und dann die große Debatte. Das ist so die erste Möglichkeit für die Oppositionsparteien, sich zu positionieren. Da wird sicherlich noch keine weitreichenden Entscheidungen geben. Ich bin vor allen Dingen gespannt auf den Ton der Debatte. Also werden die Oppositionsparteien eher alles im Bausch und Bogen verbannen und Schreckensszenarien dann zeichnen, oder wird es eher so sein, dass sie auch ein gewisses Interesse daran zeigen, Brücken zu bauen? Also die Regierung muss das, sie müssen offen sein gegenüber der Opposition, aber gibt es da eine gewisse Erwiderung auf der anderen Seite? Ich möchte vielleicht als letztes ganz kurz auf die öffentliche Meinung eingehen, weil man sich natürlich die Frage stellen kann, wie die Bürgerinnen und Bürger denn dieses politische Experiment sehen. Und da gibt es tatsächlich eine relativ große Skepsis. Also ich mag das mal so ganz grob. Letzte Woche gab es verschiedene Umfragen und das ist so ungefähr ein Drittel, zwei Drittel. Also ungefähr ein Drittel hat Vertrauen darin, dass das alles gut laufen wird und dass die neue Regierung auch erfolgreich sein kann. Zwei Drittel sind eher skeptisch aus verschiedenen Gründen, weil sie vielleicht die Inhalte nicht gut finden, weil sie die Regierungsmannschaft nicht gut finden oder auch, weil sie einfach sagen, so eine Minderheitsregierung, sowas kann in den Niederlanden nicht funktionieren, ganz grundsätzlich. Das heißt, da gibt es eine gewisse Skepsis in der Bevölkerung, was aber auch nicht so verwunderlich ist, wenn man sich die Vertrauenswerte der letzten Regierungen anschaut. Die waren fast immer auf einem relativ niedrigen Niveau. Und jetzt ist halt die Frage, ob es eher nach oben geht, ob man vielleicht frühe Erfolge erzielen kann, einen gewissen Stimmungswechsel hinbekommen kann, oder ob man eher das Gefühl gewinnt, ah, es ist eigentlich, alles ist schwierig und nichts läuft wirklich reibungslos. Also da werden die nächsten Wochen und Monate spannend werden. Die Blicke vieler richten sich dann jetzt auch auf die Gemeinderatswahlen, die ja schon in wenigen Wochen stattfinden, am 18. März. Und manche deklarieren das so ein bisschen als Stimmungstest. was ich aber nicht wirklich so sehe, weil kommunale Politik ist dann doch ganz anders. Bei Kommunalwahlen in den Niederlanden fallen immer so 30% der Stimmen auf lokale Parteien. Und wir haben bei der letzten Kommunalwahl eine Wahlbeteiligung von ungefähr 50% gehabt. Also ich bin da ein bisschen skeptisch, ob das wirklich so ein guter Stimmungstest ist. Aber das wird vielleicht sich schon ein bisschen so auf das Momentum dieser neuen Regierung auswirken. Also die nächsten Wochen werden sehr, sehr spannend werden. Ich werde morgen auch und übermorgen diese Debatte sehr intensiv verfolgen, um einfach zu schauen, wie die neuen Verhältnisse sein werden. Die neue Regierung spricht sehr stark davon, dass ein neues Kapitel aufgeschlagen werden muss. Und da müssen wir mal schauen, wie dieses neue Kapitel aussieht.
Ja, in jedem Falle bleibt es spannend in nächster Zeit. Und wenn was zu berichten ist, werden wir das natürlich machen. Lieber Markus, ganz herzlichen Dank, dass du uns wieder voll informiert hast über die Regierungsbildung. Wenn es was zu berichten ist, dann sind wir wieder da und dann freuen wir auch uns wieder auf die Expertise von Markus. Ich danke dir ganz herzlich und alles Gute.
Ja, sehr gerne.
Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn das so ist, schickt uns gerne eine Bewertung oder abonniert uns. Ich freue mich auf ein Wiederhören, wenn es wieder heißt Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande ist ein Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit mit Unterstützung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, des Landschaftsverbandes Rheinland und der Sparkasse Münsterland-Ost.